Also mein Thema ist, zerschlage der Schlange den Kopf. Und ich habe das Thema gegliedert. Als erstes, wer ist die Schlange? Wer zertritt der Schlange den Kopf? Habt ihr schon mal Schuhe von unten gesehen? Ja, da kann man was mit zertreten, aber mehr dazu gleich. Wie hat Jesus den Satan besiegt? Und der letzte Punkt ist, dass wir müssen praktisch sein, wie können wir siegen? Also wie können wir das, was in der Bibel steht, auch in unserem Leben umsetzen? Da sehen wir so eine schöne Schlange. Und die Schlange wird sehr früh in der Bibel erwähnt, im 1. Mose 3, 1 bis 6. Da hören wir das erste Mal was von der Schlange. Und die Geschichte geht folgendermaßen: Die Schlange war listiger als alle Tiere, die Gott sonst geschaffen hat. Alle Tiere, die auf der Erde waren. Und er sprach zu Eva, hat Gott gesagt, von den Bäumen im Garten dürft ihr nicht essen. Das war eine Frage an die Eva. Eva antwortet richtig, Gott hat gesagt, nur von dem Baum in der Mitte des Gartens dürft ihr nicht essen. Wenn wir von diesem Baum essen, werdet ihr sterben. Die Schlange sagt, keineswegs werdet ihr sterben. Gott weiß, wenn ihr von dem Baum esst, dann werdet ihr sein wie er und ihr könnt unterscheiden zwischen Gut und Böse. Und Eva hat das jetzt gehört und sieht dann die schönen Früchte an dem Baum, die können wir hier leider nicht so genau sehen, und denkt, boah, das ist ja an für sich ein Baum, das sind leckere Früchte, der ist begehrenswert, da greife ich mal zu. Und was macht sie? Da steht ihr Mann daneben, hier, Adam, hast du auch eins, und Adam isst auch. Das ist die Geschichte, die ihr im 1. Mose 3, 1 bis 6 nachlesen könnt. Die Schlange, eine Schlange ist erstmal für ein Tier, aber in der Bibel steht die Schlange auch für den Satan. Man liest auch in den Evangelien, zum Beispiel beim Johannes, liest man vom Antichrist. Antichrist, das ist derjenige, der gegen Jesus Christus geht. Dann liest man vom Widersprecher. Die Schlange, die widerspricht Gott immer. Da haben wir auch gesehen, Gott hat gesagt, nicht von dem Baum essen. Die Schlange hat geredet und Gott widersprochen, sozusagen. Dann in der Offenbarung hören wir von dem Drachen und dann hören wir auch manchmal das Wort Teufel und wir hören Luzifer. Das sind alles Begriffe, die wir mit der Schlange in Verbindung bringen. Und das könnte man sagen, das ist alles eins.
Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Die sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht.
Ich habe hier schon mal angestrichen, herrschen. Gottes Gedanke war an den Menschen, er soll herrschen über das, was auf der Erde ist. Er hat alles, was auf der Erde ist, dem Menschen als Untertan gegeben und der Mensch war die Schöpfung seiner Krönung, also die Krönung seiner Schöpfung und hatte die Autorität zu herrschen. Und die Schlange, die war an für sich vielleicht eifersüchtig, die wollte auch herrschen und die hat dem Menschen nicht diese Herrschaft gegönnt. Und zuvor oder danach lesen wir dann im Kapitel 3, was ich erzählt habe, die Schlange hat eine List angewandt und hat den Menschen getäuscht. Und was ist da passiert? Der Mensch hat die Autorität bekommen, zu herrschen, und er war nur an Gott gebunden. Gott hatte ein Gebot gesagt, ihr dürft nicht von dem Baum essen. Und jetzt ist der Mensch weggegangen und hat sich der Schlange zugewandt, den Satan zugewandt, und hat das gemacht, was der Satan wollte. Und da hat der Mensch dem Satan die Herrschaft abgegeben. Und da war nicht mehr Gott der Herrscher, sondern der Mensch hat das an Satan weitergegeben. Johannes 14,30: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt und in mir hat er nichts. Da sagt Johannes, der Fürst der Welt wird kommen. Der Fürst der Welt ist der Satan, ist die Schlange. Davon spricht der Jesus. Und er hat nichts mit mir. Die Schlange hat nichts mit Gott zu tun. Er ist der Widersprecher. Er ist immer in Opposition. Er will nicht, dass wir das machen, was Gott möchte. Er widerspricht. Gott hatte die ganze Situation gesehen, aber er liebt seine Schöpfung. Und glaubt mal, das tat ihm weh. Und er war berührt davon, dass der Mensch so leichtfertig und so schnell die Herrschaft, die er bekommen hatte, von Gott abgegeben hat. Und hat schon einen Plan gehabt, wie es weitergeht.
Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen, dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen.
Er wird dir den Kopf zertreten. Wer ist das? Das ist einer aus dem Samen der Frau. Also Nachfolger von Eva. Der wird der Schlange den Kopf zertreten. Gott hat schon zu dem Zeitpunkt einen Retter für die Menschen verheißen. Wer ist das denn, der die Schlange den Kopf zertritt? Das ist mal die Perspektive, nur zu eurer Vorstellung, die die Schlange hat. Die sieht von unten unter unsere Füße, und wir haben gehört, er wird der Schlange den Kopf zertreten. Aber in der Offenbarung, im 1. Mose, da steht nicht, Stefan wird der Schlange den Kopf zertreten, sondern jemand aus dem Samen von Eva wird den Kopf zertreten. Aber wer ist das denn jetzt? In 1. Mose 3, 14 bis 15 war die erste Andeutung auf einen Retter, der aufsteht und den Mensch aus seiner gefallenen, sündigen, von Gott abgewandten Natur wiederherstellen möchte, dass er wieder herrschen kann. Und einen Retter. Und man sagt auch Messias da. Und die Messias heißt auf Deutsch Gesalbter, auf Griechisch Christus. Und in der Bibel ist nicht nur im 1. Mose, sondern ganz viele Stellen finden wir, wo auf den Messias hingewiesen wird. Bevor Christus kam, da können wir was finden, zum Beispiel in David, in Daniel, Jesaja, bei Mose. Wir finden immer wieder die Andeutung, es wird der Retter kommen, der sein Volk befreit und erlöst. Wir als Christen, wir glauben natürlich heute, dass Jesus Christus, der Messias, schon in die Welt gekommen ist und dass er die Macht der Schlange besiegt hat. Er hat die Macht, die Schlange besiegt. Das ist Yeshua HaMashiach auf Hebräisch. Und wir nehmen was meistens im Griechischen, Jesus Christus. Messias kommt von Mascha. Mascha heißt bestreichen, ölen, schmieren, so in der Art. Und wir kennen das, dass Menschen gesalbt werden, mit Öl gesalbt werden. Wir sehen, dass zum Beispiel bei einem König eingesetzt wurde im Alten Testament, der wurde gesalbt. Wenn Priester eingesetzt wurden, die wurden gesalbt. Zum Teil machen wir das auch in den Gemeinden heute. Wir salben Menschen, wir setzen die ein. Deswegen, das ist eben ein Prozess, dass jemand für ein besonderes Werk ausgesucht ist, prädestiniert ist. Könige, Jesus Christus als der mächtige König, er ist gesalbt, er ist von Gott gesalbt. Und jemand, der gesalbt ist, hat auch eine bestimmte Aufgabe. Und Jesus hat die Aufgabe, den Mensch, der seine Herrschaft an die Schlange abgegeben hat, wieder auf den richtigen Weg zu bringen und dass der Mensch wieder in den von Gott zugedachten Autorität herrschen kann. Ja, Jesus ist der Schlange den Kopf zertritt. Frage ist, wie hat Jesus den Satan besiegt? Zur nächsten Folie.
Kapitel 4. Darauf wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht wurde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig. Und der Versucher trat zu ihm und sprach: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich hinab. Denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben, und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm: Weiche, Satan! Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel. Und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm.
Jetzt haben wir zwei Stellen. Einmal, im 1. Mose haben wir gehört, dass der Mensch versucht wurde, Eva versucht und Adam versucht wurden und dass sie dem Satan nicht widerstanden haben Und jetzt ist dieselbe Situation, Jesus wird auch versucht. Und zwar dreimal wird er versucht. Und Jesus geht aber nicht als Verlierer aus der Sache raus, sondern er hat die Autorität und weist den Satan zurecht. Habt ihr eine Ahnung oder habt ihr zugehört, wie hat denn Jesus das überhaupt gemacht? Wie hat er denn den Satan unter seine Füße gebracht? Ja, genau, durch sein Wort. Er hat immer wieder, der Satan hat das Wort Gottes verdreht, wie bei Eva auch. Bei Eva war es so, dürft ihr nicht von den Bäumen im Garten essen? Nein, keineswegs, wir dürfen nur von dem Baum essen, in der Mitte ist. Und da war Verwirrung, er hatte das verdreht. Und jetzt ist dieselbe Situation auch bei Jesus. Er nimmt irgendwelche Bibelverse, wie zum Beispiel, er hat seinen Engeln befohlen, euch zu hüten auf allen euren Wegen, Psalm 91, und versucht, Jesus zu verwirren. Ja, er versucht, ihn zu verwirren. Und sagt, hier, du kannst doch von dem Tempel runterspringen, und der hat deinen Engeln befohlen, es wird dir nichts passieren. Du bist total sicher. Aber Jesus weiß ganz genau, kennt das Wort Gottes und antwortet mit dem Wort Gottes. Er sagt, du sollst deinen Herrn und Gott nicht versuchen. Er hat also mit dem richtigen Kontext geantwortet. Jesus war in einer anderen, oder Jesus kannte genau den Vater in dieser Situation, wo er versucht werden sollte, und er kannte das Wort. An einer Stelle wird davon gesprochen, dass Jesus auch das Wort ist. Er war einfach das Wort und war mit dem Vater verbunden, und in dieser Situation konnte der Feind ihm nichts anhaben. Er war sicher beim Vater. Er war beschützt, und das Wort war mächtig genug, um ihn vor dem Satan zu beschützen. In Johannes 14 spricht Jesus zu seinen Nachfolgern oder Jüngern: Ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst der Welt, und in mir hat er nichts. Da spricht er zu seinen Nachfolgern: Der Fürst der Welt kommt. Der Fürst der Welt, haben wir vorhin schon festgestellt, es ist Satan, es ist die Schlange. Jesus sagt nicht, hier, ihr braucht jetzt keine Sorgen machen, ich bin Jesus und ihr werdet in Ewigkeit, in Ruhe und Frieden leben, sondern er warnt seine Leute, jetzt kommt der Fürst der Welt. Und der Fürst der Welt möchte euch zerstören, er möchte euch das, was ich gegeben habe, wieder abnehmen. Wenn sich jemand zu Jesus Christus bekehrt oder getauft wird, dann fängt erst nach der Taufe, fangen die richtigen Anfechtungen an, oder nach der Lebensübergabe, weil dann will der Feind mit aller Gewalt denjenigen aus dem Reich Gottes wieder zurückziehen. Und Jesus sagt hier, passt auf, der Fürst der Welt ist da. Was heißt das jetzt für uns, das Bewusstsein, dass der Satan noch nicht endgültig besiegt ist, dass er hier in der Welt noch rumspringt? Paulus spricht an vielen Stellen oder nimmt einen Vergleich mit einem Sportler. Ein Sportler, wenn der gewinnen möchte, dann trainiert er vorher. Und wir müssen natürlich auch, um den Sieg von Christus in unserem Leben zu erfahren, dass die Schlange zertreten wird von Jesus, müssen wir auch trainiert sein. Frage ist, wie können wir denn jetzt wirklich siegreich leben? Was können wir dazu beitragen? Wie können wir uns trainieren, dass der Satan wirklich auch unter unseren Füßen ist? Jesus hat uns auch, der Martin sagte, die sprach davon, die Autorität gegeben, auf Schlangen und Skorpionen zu treten. Und wir werden, können Dinge trinken, die giftig sind, und es wird uns nichts anhaben. Ja? Die Autorität haben wir vom Vater durch Jesus bekommen. Aber wie können wir das wirklich in unserem Leben umsetzen? Wie können wir siegreich leben? Das allererste, was dann ganz wichtig ist, um siegreich zu leben, wir haben einen Herrn, der hat einen Namen, und das ist Jesus Christus. Und er hat uns gewisse Dinge vorgelebt. Er hat uns gezeigt, wie kann man siegreich leben. Er hat in der Wüste den Feind besiegt. Natürlich sind wir nicht Jesus, aber er hat uns nicht allein gelassen. Er hat uns einen Beistand gegeben, Johannes 14, den Heiligen Geist. Er wird uns lehren und an alles erinnern, was Jesus gesagt hat. Also auf Jesus schauen, ist das das Erste, was uns zum Sieg hilft. Johannes 1. Johannesbrief 4, Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Wer ist in der Welt? Haben wir gehört? Der Satan ist in der Welt. Wer ist in uns? Gesetz im Fall, wir leben mit Gott zusammen durch Jesus Christus. Da ist Jesus in uns und er ist größer und stärker als der Satan. Wenn dann Leute über den Satan viel reden und den Satan groß machen, der Satan hat nur eine bestimmte Macht. Jesus ist der mächtige Sieger, er hat den Satan besiegt. Auch im Alten Testament ist schon der Gedanke, dass wir einen Messias haben, einen Helfer, der uns stark macht. Können wir nachlesen im 2. Chroniker 32, Vers 7. Seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor dem König von Assyrien, noch vor dem ganzen Haufen, der bei ihm ist. Denn mit uns ist ein Größerer als mit ihnen. Das war 2. Chroniker 32, Vers 7. Da ist auch schon der Gedanke, der Messias ist bei uns und er ist stärker als der König von Assyrien oder stärker als jeder andere Feind. Er ist derjenige, der die Rettung bringt.
Denn wenn infolge der Übertretung des einen der Tod zur Herrschaft kam durch den einen, wie viel mehr werden die, welche den Überfluss der Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus?
Hier ist nochmal das, was wir hatten. Einmal die Adam und Eva, die der Sünde verfallen waren und dadurch der Tod, also die Trennung von Gott in die Welt gekommen ist. Und dann ist der Verweis auf Jesus. Ja? Er hat durch den Tod durch sein Opfer uns wieder versöhnt und mit Gott zusammengebracht. Und wir werden beschenkt durch Gnade. Gnade ist es, nicht, dass wir als gefallene Menschen jetzt versuchen müssen, den die Schlange zu töten, das wird uns nicht gelingen. Die Gnade ist, dass Gott einen Plan von Anfang an hatte, der uns wieder die zurückgeben wird, die Autorität, die wir von Anfang an haben sollten, die Herrschaft. Und sein Opfer, das ist die, was er am Kreuz getan hat für uns, das ist die Gerechtigkeit, die wir jetzt haben. Im alten Bund, im mosaischen Bund, wurden immer die Tiere geopfert, damit den Menschen ihre Sünden vergeben wurden. Jesus Christus ist der, der für unsere Sünden gestorben ist, und er hat uns jetzt wieder gerecht gemacht, dass wir Zugang haben, dass wir mit Gott zusammen sein können. Und da ist auch unser Schutz bei ihm. Naht euch Gott und der Feind muss fliehen, die Schlange muss fliehen. Wenn wir mit Jesus und seinem Vater und dem Heiligen Geist zusammen unterwegs sind, dann können wir siegreich leben. Dabei muss einfach jeden Tag wieder neu unser Verlangen sein, dass Jesus der Herr sein kann in unserem Leben. Der gefallene Mensch hat, wie ich am Anfang auch schon gesagt habe, der hat seine Herrschaft, seine Krone, die er von Gott bekommen hat, hat dem Satan das gegeben. Und wenn wir Jesus als Herrn angenommen haben, dann setzen wir die Krone von Jesus auf, die Königsherrschaft von Jesus. Und Jesus herrscht über uns. Und Jesus herrscht durch uns. Und was trennt uns denn wirklich von der Verbindung zu Jesus? Johannes 1, Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Es ist wichtig, um siegreich zu leben, dass wir immer wieder hingehen und unsere Sünden bekennen. Dass wir aufmerksam und wachsam sind, denn der Heilige Geist hilft uns und er zeigt uns Dinge. Und wenn wir irgendwo darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir dann auch dagegen gehen und sagen, Vater, ich habe hier Mist gemacht. Das ist absolut nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Ich möchte das nicht mehr machen und helf mir dabei. Und in dem Moment, wo wir Buße tun und umkehren, ist er treu und gerecht und dann kann uns nichts von Jesus mehr trennen. Dann können wir wirklich in diesem Sieg, in dieser Königsherrschaft die Schlange in unserem Leben besiegen. Jetzt will ich mal aus meinem Leben ein paar Dinge euch erzählen, wo ich Probleme habe, wo ich mich von dem alten Adam, den alten Stefan, immer wieder verführen lasse, nicht Gottes Wille zu tun. Einfach als Beispiel für euch, um da auch von zu lernen vielleicht. Was mich verführt, wir leben hier in einer Gesellschaft, wir haben Überfluss an Lebensmitteln. Es braucht im Prinzip keiner zu hungern und es braucht keiner zu hamstern und gierig zu sein. Und wir sollen nicht gierig sein, steht im Wort. Gier hasst Gott. Aber in dem Moment, wo Nüsse mit Salz stehen oder die Birgit bringt dann schon mal gerne Salzgebäck mit, esse ich total gerne, aber das kitzelt dann meinen Gaumen und ich kann nicht mehr loslassen. Das bringt mich in Versuchung. Und wenn ich solche Dinge sehe, die nicht in Ordnung sind, dann begebe ich mich da weg. Dann fange ich nicht an, Nüsse zu essen. Dann fange ich nicht an, an irgendwelchen salzigen Sachen zu knabbern, weil ich weiß genau, ich komme da nicht mehr von los. Wenn jetzt jemand Probleme hat mit Alkohol oder so, der wird auch nicht hingehen und mal ein Glas Alkohol trinken können, sondern der schmeißt die ganzen Flaschen aus dem Haus raus und die, jemand nickt da, ja, und damit man nicht in Versuchung kommt, ja, das ist einfach jetzt nichts besonders Geistiges, das ist aber eine Möglichkeit, ganz praktisch, wie wir den Satan unter unsere Füße auch bekommen können, dass wir nicht verführt werden von Fleischlichkeit. Die zweite Sache ist Ärger. Es rufen irgendwelche Firmen an und ärgern mich, weil sie dann Betrügereien machen wollen oder was auch immer. Oder ich bin im Straßenverkehr und da fährt einer blöd und so. Und dann steht ganz schnell der alte Stefan auf und sagt, boah, den will ich jetzt heimzahlen. Den wische ich jetzt einen aus. Der bekommt von mir irgendwas jetzt. Und ja, aber wir sollen nicht zornig sein. Und im Zorn werden wir niemals Gottes Wille tun. Und der Heilige Geist ist so gnädig und der sagt, Stefan, stopp. Beruhig dich erstmal. Lass mal erstmal ein bisschen Zeit vergehen. Und dann meistens, ja, wenn ich mal durchgeatmet habe und so einen klaren Kopf wieder habe, dann ist das Ganze, wo ich mich vorher so aufgeregt habe und wo ich zornig war in meinem Innern, ist verflogen. Ja, das ist, wenn wir eine göttliche Beruhigungstablette nehmen, das Wort Gottes, das ist gut, aber Tabletten ist auch eine Sache, wo wir uns dann auch von abhängig machen können. Und es soll nichts über uns herrschen. Ich habe jetzt nicht gesagt, nimm keine Tabletten mehr. Ja, aber man muss richtig mit den Dingen umgehen können. Richtig mit umgehen, Wein. Ich trinke gerne ein Glas Wein ab und zu. Ja? Und dann steht im Wort Gottes, besauft euch nicht am süßen Wein. Und ja, da habe ich dann gefragt den Herrn, ist das für mich in Ordnung, mal ein Glas Wein zu trinken? Kann ich das machen? Erster Punkt war, besäufst du dich am Wein? Nee, mache ich nicht. Ich trinke mal ein Glas, maximal dann vielleicht noch ein halbes dazu, aber ich bin da nicht im Rauschzustand. Also berauscht tue ich mich nicht. Und dann sagte aber der Geist Gottes zu mir, du musst dich von Zeit zu Zeit auch mal prüfen. Wenn du Dinge gerne machst, wie zum Beispiel den Wein, dann musst du mal verzichten. Und ich mache das ab und zu, dann trinke ich mal zwei Wochen, ich habe eine Flasche Wein, trinke da mal ein, zwei Wochen von, bis sie dann leer ist. Und dann trinke ich aber eine Woche mal was anderes oder zwei Wochen. Und dann kann ich mich prüfen, was ist denn in meinem Herzen drin? Ist mir das plötzlich so wichtig, den Wein zu trinken, dass ich dann nicht zufrieden bin, wenn ich keinen Wein trinken kann oder nicht? Wenn das dann in den zwei Wochen genauso, wenn ich genauso glücklich bin ohne Wein, dann ist es gut. Dann ist alles in Ordnung. Ich habe morgens früh, ich trinke keinen Kaffee, ich trinke keinen Tee, ich trinke Kakao. Mache ich schon immer. Und ich habe mich früher so geärgert, wenn meine Frau keine Milch im Haus hatte. Ja, da ist der alte Stefan aufgestiegen, aber in der Kraft Gottes habe ich das gelernt, loszulassen. Es ist mir nicht mehr so wichtig. Ich habe auch einen guten Tag, wenn ich keine Milch morgens trinken kann. Ja, genau. Und den vierten Punkt, wo meine Schwäche ist, ist mit Bitterkeit. Und Die Bibel ermahnt, ihr Männer seid nicht bitter über ihre Frauen. Und ich habe immer wieder Gründe, wo ich mich ärgere über meine Frau. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, auf jeden Fall denke ich, dass sie mir zu Unrecht irgendwie was angetan hat. Und das mag auch so sein. Aber Jesus sagte mir in dieser Situation, es ist egal, auch wenn du jetzt im Recht bist, vergib deiner Frau. Weil durch diese Unvergebenheit herrscht wieder die Schlange in mir. Und Gott möchte nicht, dass irgendwas uns trennt. Und wir möchten, dass wir in allen Bereichen den Sieg haben und die Schlange unter unseren Füßen steht. Ihr habt das Bild dann noch gesehen vorhin mit dem Schuh. So sieht die Schlange das. Und wenn wir in Christus Jesus sind, das ist bedrohlich, wenn dann so ein Fuß über der Schlange ist, ein großer Fuß. Und die Schlange weiß. Aber solange, wie wir das versuchen ohne Jesus, ist das eine Lachnummer. Wir können es lesen in der Apostelgeschichte, da sind Juden, die treiben Dämonen aus in den Namen Jesus, den Paulus predigt. Und irgendwann kommen die Dämonen und sagen, Jesus kennen wir, Paulus kennen wir auch, aber wer seid ihr? Und dann haben die Dämonen den Böse zugerichtet. Also wir müssen, wenn wir wirklich siegreich leben wollen, dann auch in der Verbindung mit Jesus stehen. Bei diesen Juden, die hatten nicht die Verbindung mit Jesus. Deswegen konnten die finsteren Mächte dann auch über die Juden kommen. Aber wären sie wie Paulus mit Jesus vereint gewesen, dann hätten sie auch die göttliche Autorität gehabt, den Satan unter ihren Füßen zu zertreten. Und das war meine Intention auch, oder das, was ich hatte, diese Beziehung zum Herrn. Das ist das Wichtigste, um siegreich zu leben. Ohne Jesus können wir nicht siegen. Wir sind lächerlich für den Feind. Wir haben keine Autorität ohne Jesus, weil wir als gefallene Menschen dem Satan schon vor, ich weiß nicht wie viel tausend Jahren zur Schöpfung die Macht abgegeben haben. Aber durch Jesus Christus haben wir die Macht wiederbekommen und wir können siegreich leben. Ja, ich würde gerne dann noch ein bisschen Zeit mit euch haben, dass wir beten. Jeder kann für sich alleine das ein bisschen reflektieren und gucken, wo in meinem Leben lasse ich den Feind rein, wo bin ich nicht siegreich. Wenn jetzt jemand Bedarf hat, beten wir auch gerne zusammen, dass derjenige das erlebt, dass Jesus Christus der mächtige Sieger ist, auch in seinem Leben. Und dann, wenn die Anfechtung kommt, dass die Schlange zertreten wird, dass sie nicht aufstehen kann.